wovon wir reden, wenn wir von Story reden? Ich bin Markus Gull, der Story Dude, Mutmacher, Anstifter, Brandstifter. Und das ist mein Podcast mit Gedanken, Gesprächen und jeder Menge Inspiration für dich rund um die magische Kraft von Stories und wie sie uns stark machen als Menschen, Teams und Gesellschaft. No Story, no Glory. Kennst du den am dichtest besiedelten Ort auf Erden? Ja, ich lade dich ein, ihn gemeinsam mit mir zu besuchen, ihn auszudehnen, zu sprengen, zu verlassen. Und begrüße dich sehr herzlich zu einer neuen Episode von No Story, No Glory. Dieser dichtest besiedelte Ort auf Erden, auf diesem wunderbaren Planeten, den kennst du natürlich, es ist die Komfortzone. Die Komfortzone ist sehr komfortabel, nicht unbedingt gut, aber komfortabel. Darum heißt es ja so, da ist alles bekannt, da ist alles gewohnt, da fühlt sich alles sicher an, es ist unser Heimathafen, den man halt kennt. Tatsächlich ist die Komfortzone aber eine schreckliche Gefahrenzone. Denn sie ist höchst toxisch. In Wahrheit verschwimmen in dieser Komfortzone die Grenzen von Komfort, Bequemlichkeit, Trägheit und Resignation zu einem unerträglichen Gemisch, dessen Dämpfe uns in einen Dämmerzustand versetzen. Dort entsteht das Provisorium, das ewig bleibt. Kennst du wahrscheinlich, man zieht in eine neue Wohnung und sagt, um Gottes Willen, die Fliesen am Klo, die müssen sofort weg und die Garderobe im Vorzimmer. Und dann zieht man nach vielen Jahren aus dieser Wohnung aus und wer ist noch drin und die Fliesen im Klo und die Garderobe im Vorzimmer. Dieses böse, böse Provisorium, das ewig bleibt, wenn sein Ende nicht definiert wird. Wir kennen alle diese schlechten Beziehungen. Egal, ob das jetzt mit Lebenspartnern ist im engeren Sinne oder mit anderen Partnern, in denen man ewig stecken bleibt, weil man sich sagt, da weiß ich wenigstens, woran ich bin. Da kenne ich mich aus. Es ist zwar schrecklich, aber da kenne ich mich aus. Das ist mir bekannt. Und dann trennt man sich vielleicht doch oder wird getrennt und dann kommt man immer wieder an den falschen Partner, an den gleichen falschen Partner. Und es ist dann bequemer zu sagen, komfortabler zu sagen, ach, die sind ja alle gleich, die alle Frauen sind gleich, alle Männer sind gleich, alle Menschen sind gleich, als sich selbst ein Stück weit zu bewegen. Ich kenne das auch vom Job. Die Zahlen, die ich immer wieder erzähle von diesen Viertel der Beschäftigten, die schon innerlich gekündigt haben und den zwei Dritteln, die Dienst nach Vorschrift machen, ganze 85%, die sich dann sagen, ja, anderswo ist ja auch nicht besser. Und dann ist der Wachhund der Komfortzone, ist der innere Schweinehund, an dem kommt ja kaum einer vorbei. Und da muss man sich überwinden, aber wofür und was muss man überwinden? Ja, diese Komfortzone, die ist höchst toxisch. Denn mit diesem Verharren und diesem Erstarren vergiften wir uns tatsächlich selbst, denn wir Menschen, wir wollen, ja, wir müssen wachsen. Auch wenn wir das längst vergessen haben. Auch wenn uns das aberzogen wurde. Wir müssen etwas lernen, wir müssen wachsen, wir wollen etwas erschaffen, schöpferisch sein, uns verwirklichen, die Welt verändern in irgendeiner Weise, die jetzt gar nicht so spektakulär groß sein muss, sondern die Welt verändern. André Heller hat das so wunderschön formuliert, er hat gesagt, man muss sich lernend in einen gelungenen Menschen verwandeln. Und das ist sehr, sehr schön formuliert, wie das André Heller so wunderbar kann. Wir sind ja nicht Biomasse auf diesem Planeten, Funktionsträger und werden dann irgendwann Kompost oder wenn der Wunsch nach Veränderung und Wachstum an den verkehrten Stellen, mit den verkehrten Mitteln, mit etwas zu viel Silikon aus dem Ruder gelaufen ist, werden wir nicht Kompost, sondern Sondermüll. Aber das muss schon viel zusammenkommen, damit man in Bewegung kommt, einen Beweggrund hat, um diese Komfortzone, diese giftige Deponie an Bequemlichkeit und Trägheit und Resignation zu verlassen. Oft braucht man einen Anlass von außen. In der Sprache der Hollywood-Drehbuchautoren sagt man den inciting incident, den Slam, den Tritt. Das, was passiert, ein Konflikt muss entstehen, eine Pain, ein unerträglicher Zustand, der Veränderung braucht. Es ist das, was wir auch, wenn wir Brand Stories begleitend entwickeln mit unseren Klienten, immer fragen, where's the pain, wo ist dieser unerträgliche Zustand, den in eine Sehnsucht verwandelt, wo eine Notwendigkeit stattfinden kann, where's the pain. Es gibt kein Unternehmen, keine NGO, keinen Verein, keine Erfindung, die ohne diese Pain gemacht wurde, eine Erfindung ohne Pain, die Draisine, das ist sowas, vor 200 Jahren, glaube ich, war das, als durch einen Vulkanausbruch in Indonesien das Jahr ohne Sommer stattfand, ich glaube, das war 1516, weil dieser Vulkan so riesig war, ich glaube, der hatte die Eruptionskraft von 70.000 Hiroshima-Bomben, dass die Aschewolke die Welt verfinsterte und überall auf der Welt Hungersnöte ausbrachen, weil die Sonne nicht mehr durchkam, das Jahr ohne Sommer. Das kann man bis in die Malerei dieser Zeit nachverfolgen, wo dann das Licht sich auch verändert hat natürlich und die Wahrnehmung der Künstler der Farben ganz anders war. Es gab Hungersnöte ohne Ende, Ernteausfälle. Und man konnte auch das Hauptfortbewegungsmittel, das man hatte, nämlich die Pferdekutsche, nicht mehr betreiben, wenn man sich den Hafer für die Pferde nicht mehr leisten konnte. Und dann hat ein deutscher Forstbeamter, Karl von Dreis, eine Erfindung gemacht, die sogenannte Draisine, aus Holz, den Vorläufer des Fahrrads, das man auch mit den Füßen am Boden angestupst hat. Das hatte noch keine Pedale. Jetzt kann man sagen, was lernen wir daraus? Einerseits kann man sagen, dass es die Eruptionskraft von 70.000 Hiroshima-Bomben braucht, bis ein deutscher Forstbeamter eine gute Idee hat. Oder man kann sagen, dass diese Pain Anstoß gibt, seine Komfortzone irgendwie zu verändern. Ein schmerzlicher Zustand, der so unerträglich ist, dass man im Gewohnten zu verharren größer ist als die Angst vor dem Unbekannten, die da draußen außerhalb der Komfortzone auf einen lauert. Im besten Fall ist das ein ganz starker Ruf, eine Sehnsucht nach Wachstum, nach Verwirklichung, nach Bestimmung, ein Anliegen, die oft wieder durch Pain genährt wird, durch einen Schmerz genährt wird, durch einen Bedarf, einen Mangel genährt wird. Aber die Vision von der besseren Welt zieht uns in idealer Weise mehr, als uns der Schmerz treibt. Follow your bliss. Folge deiner Glückseligkeit, deiner Bestimmung, deinem Anliegen, sagt Joseph Campbell. Bis es dazu kommt, müssen wir meistens sehr viel lernen. Da müssen wir geschubst, geschleudert, getreten werden gegen die Angst. Denn die Angst hält uns in dieser Komfortzone. Das eigentlich ist dort das Losungswort, nicht? Dieses eigentlich wollte ich, eigentlich sollte ich, eigentlich würde ich, ja, dieses Leben im Konjunktiv, das wir in dieser Komfortzone führen. Karl Valentin, der deutsche schrullige Verquer hinterm Hirn herausdenker, der Münchner, man darf nicht der Deutsche sagen, der Bayerische, der Münchner, der hat das so schön formuliert mit: Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Das ist so der Kalenderspruch, der in der Komfortzone an der Wand hängt. Da ist unser Reptiliengehirn, arbeitet das so auf Hochtouren, das sich nicht verändert. So weit sich unser Gehirn auch entwickelt hat und welche Meisterleistungen es zustande bringt, aber in einem Bereich ist es nicht weitergekommen. Es ist auf Sicherheit programmiert in einer Dimension, die erschreckend ist. Wir haben Angst vor Gefahren, die es überhaupt nicht gibt, dass uns der Tiger frisst. Die meisten Befürchtungen, die wir haben, die treten ja überhaupt nicht ein und nicht einmal das lernen wir. Ich kenne das vom Coaching. Ich habe Leute, die zählen dir Litaneien von Befürchtungen auf, wo du als halbwegs zurechnungsfähiger Mensch dann sagen musst: Hey, das kommt doch nicht. Denke mal zurück an alles, was du bisher erlebt hast. Die 99% deiner Befürchtungen treten nicht ein. Wovor hast du jetzt Angst? Vor der Vergangenheit, dass dich die einholen? Was soll dich von der Vergangenheit? Ja, die Steuerprüfung vielleicht, da kann irgendwas nochmal, aber sonst, es kommt ja nichts. Aber unser Reptiliengehirn sagt, Sicherheit, bleib beim Rudel, das kennst du wenigstens, pass dich an, pass rein, bleib dabei. Das lässt uns verharren. Gibt es in unserem Gehirn auch die sogenannten Spiegelneuronen, also diese Bauteile, die uns dabei helfen, das, was wir sehen, aufzunehmen und dann auch anzunehmen, wie wir, wenn wir in eine neue Umgebung kommen, die Sprache annehmen. Du kommst, ich weiß nicht, von Wien nach Tirol und nach einem halben Jahr sagst du nicht mehr Kartoffel, sondern Kartoffel und nicht mehr Orange, sondern Orange. Und wenn du kommst in eine neue Szene und nimmst dort den Jargon an, kleidest dich ähnlich, nimmst Riten an, Lebensstil, es geht ganz automatisch, das ist ein Verhalten, das heißt, wir passen da dazu, wir gehören zum Rudel, die anderen passen auf uns auf oder die schmeißen uns wenigstens nicht raus. Und das ist auch so lange gut und gibt es überhaupt nichts dagegen zu sagen, wie es uns hilft und eine Möglichkeit in unserem Repertoire ist und nicht gegen unsere Wahrheit arbeitet, also dass man sich verstellt. Es ist ja prinzipiell nichts Schlechtes, dass man etwas annimmt auch und was soll daran schlecht sein? Und wenn ich dem öffentlichen Gespräch zuhöre, dann ist Angst überhaupt ein dominierendes Ding. Klar, Corona und diese Dinge, das ist auch nachzuvollziehen, da gibt es keinen Zweifel. Angst beherrscht uns und unsere Zeit noch mehr, als es ohne dich schon tut, in der Komfortzone. Und der Zeitgeist mit Angst weht ja schon auch vor Corona durch unsere Welt, durch unseren Teil der Welt, in der die allermeisten von uns keinem echten oder gar keinem akuten Bedrohungsszenario ausgesetzt sind, jetzt einmal abgesehen von dieser Viruspandemie, die auch bei uns zuschlägt. Angst zeigt sich in vielerlei Gestalt, vor dem Coronavirus, vor der Klimakrise und vor den Umweltkatastrophen, die ist nämlich nicht abgesagt. Angst vor dem Terror, Angst vor dem Fremden und vor den Fremden, Angst vor dem Essen, das uns nicht gesund hält, sondern immer öfter krank macht. Angst vor dem Digitalen, das uns den Job raubt und noch mehr, nämlich die Relevanz. Angst vor den Renten, die wir leider doch nicht bekommen. Angst vor dem, was sein könnte, auch wenn es meistens dann gar nicht so ist. Angst vor der Erkenntnis, dass wir etwas verpasst haben, die Fear of Missing Out. Angst vor einer falschen Entscheidung, die alles noch viel schlimmer macht. Ach, hätten wir doch nicht. Angst vor dem Scheitern, Angst vor dem Versagen, Angst vor dem, was dann die anderen sagen. Angst vor dem Verlust, Angst vor dem Verlust von Zugehörigkeit, Angst vor dem Verlust von Relevanz. Angst vor dem Unbekannten schlechthin und vor dem Himmel, der uns auf den Kopf fällt. Ja, Angst schützt uns. Angst schärft uns auch. Und Angst schiebt uns, aber nicht nur. Denn Angst bringt uns um den Verstand und um unsere Zukunft. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Angst hält uns zurück. Angst macht uns klein. Angst treibt uns an und treibt uns auseinander. Und oft haben wir nur Angst vor der Angst. Angst vor dem Unbekannten. Wer weiß, ob es dort wirklich besser ist, ob man nicht, wie man in Österreich sagt, dem Drecker Watschen geben. Verharren wir lieber und dann erstarren wir, vergiftet, gelähmt, hören auf zu leben und warten dann 50 Jahre aufs Begräbnis. Wir sind aber keine Biomasse, benehmen uns aber so. Wir lernen das auch nicht anders, im Gegenteil. Unser Bildungssystem, also alleine das Wort Bildungssystem ist ein Hohn. Also unsere Anpassungsanstalten, unsere Formatierindustrie ist ja dafür ausgelegt, uns zu formatieren. Nicht? Menschen müssen dazu passen, ins System passen, Anforderungen erfüllen, entsprechen. Und was nicht passt, wird passend gemacht. Wir erzeugen hier Humankapital. Humankapital, die Cousine zweiten Grades von Shareholder Value. Und das, glaube ich, nicht einmal Milton Friedman und Alfred Rappaport mehr mit positiven Blick hinschauen. Humankapital ist ein anderes Wort für Kostenstelle, also Einsparungspotenzial. Fürchterlich, oder? Der Hirnforscher Gerald Hüther, den ich über die Maßen verehre und seine Arbeit so wahnsinnig schätze, der hat in seinem wunderbaren Buch Würde, das ich dir ans Herz presse, nicht lege, viel darüber geschrieben, über das Anpassen von Menschen an Systemanforderungen, das uns zu Objekten macht, das uns entwertet, entwürdigt. So werden wir austauschbar gegen andere, gegen Geräte. Es wird uns die Würde geraubt und wir lernen das. Unser Hirn programmiert sich das ein und gibt es immer wieder weiter, bis in die nächste Generation, in die nächste, weil die umzuprogrammiert haben, haben sie auch nicht anders gelernt. Irgendwann hat man es falsch gelernt. Und wir geben das immer weiter, bis wir irgendwann diesen Konflikt erkennen und austragen in der Komfortzone, dass es uns dort unerträglich wird. Es gibt 4 Arten von Konflikte und oft löst der eine den anderen aus, spiegelt den anderen. Es gibt einmal den inneren Konflikt, den viele von uns kennen. Da spielt sich was ab mit dem Selbstwert, da fühlen wir uns ungeliebt, das ist ein innerer Konflikt. Wir fühlen uns unfrei, wir fühlen uns gehemmt in unserer Selbstverwirklichung. Dann gibt es den äußeren. Äußere Konflikte lösen oft diese inneren aus, auch in der Partnerschaft, mit unseren Eltern und ihren Werten, mit einem Konkurrenten, wir haben den Job verloren, die Katze am Baum, das ist auch so ein äußerer Konflikt, den wir retten müssen. Dann haben wir natürlich den Konflikt mit der Gesellschaft, weil wir in einer Diktatur leben, freie Meinungsäußerung wird unterbunden, wir finden es Wahnsinn, wie unsere Gesellschaft mit Tieren umgeht, zu Recht, was die Umwelt erleiden muss durch uns. Wir wollen die Welt verändern, verbessern, so wie Greta Thunberg zum Beispiel. Also das sind so Gesellschaftskonflikte, die oft auch wieder innere spiegeln. Und dann gibt es die physischen Konflikte mit der Natur. Feuer bricht aus, die Klimakrise, die Wirtschaftskrise, eine Pandemie. Das ist etwas, was wir ganz aktuell erleben. Und oft brechen mehrere Krisen auf einmal aus, mehrere Konflikte auf einmal und einer bedingt den anderen, spiegeln einander. Corona macht jemanden arbeitslos, er bleibt mit seiner Familie auf engstem Raum, den er sich eh nicht mehr leisten kann oder sie sich nicht mehr leisten kann. Dadurch explodieren Beziehungen, Familien brechen auseinander. Das spiegelt wieder nach innen. Bin ich überhaupt noch liebenswert? Mache ich Fehler oder bin ich selbst ein Fehler? Bin ich was wert? Die Frage, die nächste kommt, wie ist es überhaupt zu diesem Corona gekommen, weil die Menschen mit Tieren in schändlicher Ausbeutungsweise zusammenleben. Wir müssen dagegen was machen, aber ich kann ja nicht, ich habe keine Chance. Also Konflikt auf allen Ebenen und dabei sind wir selbst nicht einmal infiziert von Corona. So entsteht eine Spirale oder Bedrohung der Komfortzone eines Unternehmens. Von innen und außen. Kodak, das ist so mein Lieblingsbeispiel. Kodak, manche können sich an diese Marke gar nicht mehr erinnern, das ist eine riesen Weltmarke gewesen. Die wurde 1888 von George Eastman gegründet, in einer Zeit, in der Fotografie wahnsinnig teuer gewesen ist, kompliziert, giftig, elitär. Und wenn man ein Foto haben wollte, das war eine Oper, das war ein Projekt. Und George Eastman hat das Problem erkannt, die Pain gespürt, hat gesagt, ich möchte, dass Fotografie für viele, für alle Menschen zugänglich wird, dass sie ihre kostbaren Erinnerungen aufbewahren können und hat Kodak gegründet. Und da wurden Kameras produziert, Fotochemie, Geräte für die Dunkelkammer, Fotopapier, vor allem aber Filme. Damals, ja, es gab vor der digitalen Zeit auch schon Fotografie. Und dieses Unternehmen war so groß und mächtig, es hat den Weltmarkt beherrscht, ist wahrscheinlich ein zu kleines Wort. Also Kodak war Kodak, also das war Kodak. Ja. Es gab in der Werbung sogar den Begriff, der dann in die Alltagssprache Einzug gefunden hat, the Kodak Moment. Also wenn ein ganz besonderer Moment, man sagt, das ist eine unvergessliche Erinnerung, an die werden wir uns ewig erinnern, that's a Kodak Moment. Soweit ist das gegangen und bereits 1974 in Worten, hat ein Mitarbeiter von Kodak, Steve Sasson, die Digitalfotografie erfunden. 1974. Und hat das, damals war George Eastman nicht mehr am Steuer, hat das seinem Board präsentiert und die haben gesagt, ja, das machen wir sicher nicht, wir sind ja nicht verrückt. Wir machen ja unser Filmgeschäft nicht kaputt mit Digitalfotografie. Und haben das abgesagt. Und andere Unternehmen haben dann Digitalfotografie auf die Welt gebracht mit den Patenten und Entwicklungen von Kodak. Kodak hat dann noch Milliarden verdient, ist eine Zeit lang wirklich brillant gegangen, hat man sich kräftig auf die Schultern geklopft, bis im Jahr 2012 das Unternehmen pleite war. Eines der innovativsten Unternehmen der Welt war pleite, weg, Riesenmarke, weg. Die Komfortzone war vergiftet von sich selber, weil sie einerseits zu bequem waren und gesagt haben, das können wir, das machen wir weiter, nicht, das können wir, das ist das immer auf der sicheren Seite, nicht die Unsicherheit des Neuen hereinlassen. Und by the way, die haben ihre eigene Brandstory nicht verstanden, denn George Eastman hat nicht gesagt, lasst uns Filme machen, sondern hat gesagt, lasst uns die besten Dinge erfinden, damit die vielen Menschen Erinnerungen für ewig aufbewahren können. Das kann ja auch Digitalisierung sein. Und wer weiß, hätte Kodak damals zugegriffen, wie weit die Digitalfotografie heute schon wäre. Also auch eine Lehre daraus. Greife dein eigenes Businessmodell an, bevor es andere tun. Stichwort Uber, Stichwort Airbnb und so weiter, nicht? Aber ein Konflikt kann auch durchaus was Positives sein. Konflikt heißt ja nur ungewohnte Unbalance in der Situation. Das muss nicht was Böses sein. Stell dir vor, du bist zufriedener Single, gehst durch die Stadt und rennst in jemanden hinein, der die Tür deines Herzens aufstößt, verliebst dich, bist über beide Ohren verliebt und was macht man? Man hat Angst. Ja, ja, das ist es wieder. Ja, wer weiß, was da jetzt passiert. Wir haben so ein bisschen schlechte Erfahrungen schon hier. Aber immer mehr Menschen finden ihre Komfortzone zu eng. Das ist, sie suchen ihre Bestimmung. Sie merken, da stimmt was nicht. Sie suchen ihre Story. Sie finden ihr Arbeitsleben zu eng. Sie haben dadurch einen Konflikt mit der Gesellschaft oder sie haben überhaupt einen Konflikt mit der Gesellschaft und bewegen sich. Manche bewegen sich zur Buchhandlung zuerst einmal. Hoffentlich zur Buchhandlung und nicht irgendeinem anonymen Online-Store. Gehen zur Buchhandlung ihres Vertrauens und schnorken herum und finden dort meterweise anschwellende Regalmeter zum Thema finde deine Bestimmung, entdecke dich selbst, verwirkliche dich selbst, stoßen dann am Internet auf die Inspiration Nights, Gedanken tanken, finden Online-Kurse zum Thema, beschäftigen sich dann auch mit Themen wie Work-Life-Balance, wobei viele natürlich das auch verwechseln mit No-Work-Balance und Freiheit mit Freizeit verwechseln. Andere sagen dann wieder, ich arbeite lieber nur 30 Stunden, verdiene weniger und habe mehr Zeit mit meiner Familie oder mit etwas, was mir sonst noch wichtig ist, mit einem, weiß nicht, gesellschaftspolitischen Engagement, auch nur in die Luft schauen, kann ja jeder machen, wie will. Es gelingt natürlich immer mehr Menschen, gerade die, die in der sogenannten digitalen Bohème, in der neuen Wissensgesellschaft arbeiten. Das sind die, die bis heute noch nicht bemerkt haben, dass man im Homeoffice ist, weil sie es sowieso sind. Aber diese Beschäftigung mit dem Thema, mit diesem, es wird mir zu eng in meiner Komfortzone, ich muss da irgendwas machen, das ist mir so wichtig, es ist mir ein echtes Anliegen, das bedeutet aber noch lange nicht, dass man es auch tut. Da gibt es einen wahnsinnig tollen Mann, Stephen Pressfield, das ist ein Autor, der Sach- und belletristische Bücher geschrieben hat und das, was du wahrscheinlich kennst, ist, er hat die Romanvorlage geschrieben für den Film Die Legende von Bagger Vance. Und er hat eine kleine Buchserie geschrieben, die aufbaut auf dem Buch The War of Art. Und das kann ich dir auch dringendst ans Herz pressen und auch die anderen, die dann heißen Turning Pro and Do the Work und Nobody Wants to Read Your Shit, ein wichtiges. Und an das fünfte kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Das handelt aber von der Heldenreise des Autors und wahrscheinlich heißt es dann The Hero's Journey of the Writer oder sowas. Stephen Pressfield schreibt diese Bücher natürlich aus der Perspektive des Autors, aber die sind so einfach geschrieben und haben mit dem Schreiben im engeren Sinn gar nichts zu tun, sondern mit dem Thema, dass dir etwas ein Anliegen ist, dass du dich selbst verwirklichen willst, egal ob du jetzt ein Unternehmen gründest, einen Kegelclub machen willst, ein Bild malen nur für dich und so weiter und so fort. Und dann setzt etwas ein, das bei den Autoren Schreibangst heißt. Und unter dem leiden ganz, ganz viele Menschen. Nicht die Schreibblockade, sondern die Schreibangst. Ich habe einmal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Peter Handke, immerhin ein Literaturnobelpreisträger, vor einigen Jahren habe ich das gelesen, dass der sogar Schreibangst, also die Angst, dass er es nicht zusammenbringt, verspürt, wenn er den Klappentext für irgendein Buch, für irgendein Buchcover schreiben muss. Also so weit geht das bei manchen, diese Angst vorm Versagen. Und das ist, ich kenne das von mir selber teilweise auch, du willst schreiben, du liebst es, ja, also eigentlich, das ist auch so, schreiben, lieben, tun ja wenige so richtig immer, aber jeder liebt es, geschrieben zu haben. Und man spürt dann etwas, was man eine Sonderform von Prokrastination, die Resistance nennt es Stephen Pressfield. Das ist, warum, wenn du in die Wohnung eines Schriftstellers, eines Autors kommst, siehst du eine perfekt aufgeräumte Bibliothek, nach Farben sortiert oder nach Größen, nach Autor, nach Titel, wird dann auch regelmäßig umgeräumt, nämlich immer dann, wenn es an Schreiben geht, die DVD-Sammlung, die Filme, alles, die CDs sind alle perfekt sortiert, weil das muss man immer machen, weil das ist noch dringend wichtig, bevor man schreibt, ach ja, und dann wollte ich ja noch da und eigentlich sollten wir ja, ich habe doch Marie Kondo gelesen und jetzt müssen wir dann unseren Schrank noch ausräumen und obwohl man schreiben will, aber man hat diese Angst vor der Veränderung in sich, weil Schreiben dich verändert. Schreiben geht an dein Innerstes, verändert deine Welt, stellt deine Welt auf den Kopf. Das rührt dich an. Ich habe beim Schreiben wirklich schon gelacht und geweint, weil mich das so angegriffen hat, weil jeder, der schreibt, über sich selbst schreibt und nicht anderen die Welt erklärt, sondern sich selbst. Da gibt es ein schönes Zitat, ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem das ist, vielleicht von Max Frisch. Schreiben ist Lesen in sich. Und irgendjemand anderer hat dann gesagt, Lesen ist Denken mit einem fremden Gehirn. Das sind schöne Inputs. Schreiben ist Lesen in sich und Lesen ist Denken mit einem fremden Gehirn. Schreiben ist auch Denken mit einem Stift in der Hand. Und das würde ich dir auch dringend empfehlen. Ich mache das sogenannte, es ist jetzt auch ein aufkommender Trend, Journaling. Also Tagebuch schreiben, aber nicht Tagebuch im Sinne von ein Liebestagebuch. Heute habe ich Folgendes erlebt und war bei meiner Tante und habe Kuchen gebacken und dieses und jenes, sondern dass du dich hinsetzt. Ich mache das jeden Tag in der Früh für 20 Minuten, eine Seite oder wie viel auch immer, das muss gar nicht viel sein, und fange an zu schreiben. Den sogenannten Stream of Consciousness lasse ich laufen. Was mir einfällt, darüber schreibe ich weiter und weiter und weiter. Ich schreibe dann auch immer hinein, wofür ich dankbar bin, ganz absichtlich. Und schreibe auch Danke, dass mir diese Gedanken gekommen sind. Und da passiert etwas. Und bitte mit der Hand auf Papier, also mit einem, nicht tippen, sondern mit der Hand auf Papier schreiben, weil das tut noch etwas anderes. Das ist, ich glaube, darum wird es auch so populär, da wird immer populärer, weil die Menschen einen Bezug zu sich selbst im digitalen Lärm herstellen, zwischen allen diesen News und dem Bingen und dieser Fear of Missing Out, dass man da seinen Gedanken laufen lassen kann und das verändert dich. Und das macht auch Angst. Das ist die Resistance, die nicht nur beim Schreiben stattfindet, sondern bei allem, was wir schöpferisch tun, weil wir, auch wenn wir es nur für uns selber machen, einerseits Angst vor Misserfolg haben, aber andererseits auch Angst vor Erfolg. Denn stell dir vor, dir gelingt das jetzt besonders gut. Das verändert ja dein Leben. Stell dir vor, du machst das jetzt nur für dich und dann sieht das irgendjemand und sagt, oh, wow, das ist aber toll. Da sollten mehr sehen. Und dann tust du das. Und dann wird das auch noch erfolgreich. Das verändert ja dein Leben. Da bist du plötzlich ein anderer Mensch und bist was? Aus dem Rudel draußen. Das wirft dich in die Unsicherheit hinein. Und das ist das Gefühl der Resistance bei allem, was wir schöpferisch tun, weil es uns verändert und unsere Welt verändert. Veränderung an sich ist ja kein gutes Gefühl. Das wollen wir ja nicht so gerne, auch wenn dieser Schlachtruf, verändere die Welt, du kannst es tun. Veränderung wollen wir nicht, weil Veränderung löst auch Unterbewusstsein ungutes Gefühl aus, weil damit immer verbunden ist, also wenn ich was verändere, habe ich vorher was falsch gemacht. Oder natürlich, es ist wahnsinnig mühsam, sagt dann der innere Schweinehund, hey, nicht verändern, es ist so mühsam, bleib bei mir am Sofa, bitte sitzen, bitte, bitte. Wenn der innere Schweinehund sagt, dann muss man schon folgen. Ne? Ja, das Verändern ist, das ist etwas, wofür wir nicht gebaut sind. Der kluge Mann, Richard Buckminster Fuller, hat einen guten Gedanken hinausgebracht in unsere Welt. Er hat gesagt, das Neue entsteht am besten nicht, indem wir das Bestehende bekämpfen, sondern indem wir eine neue Option entwickeln, die das Alte obsolet macht. Und das ist eigentlich ein sehr guter Trick, möchte ich fast sagen, weil teilweise geht es nur ums Framing, um das Narrativ, dass man es anders erzählt. Storytelling letztlich in Reinkultur. Macht man vielleicht nur dasselbe, wie man in einer Veränderung machen würde, aber man erzählt es halt alles. Man sagt von der neuen Option, weil stell dir vor, ich weiß nicht, du magst jetzt abnehmen, irgendwie Bikini-Figur magst du wieder haben oder die Männer wollen ihre Bikini-Figur wieder loswerden. Und dann gibt es so einen Rat, der sagt, ja, jetzt, das ist relativ klar, was du machen musst, verändere einmal dein Bewegungsverhalten, verändere dein Ernährungsverhalten, verändere dein Schlafverhalten, verändere dein, das wollen wir nicht tun. Aber wenn wir irgendwo lesen, das ist die neue Hopsi-Schnopsi-Diät, mit der geht alles wie am Schnürchen und sie machen, so bewegen sie sich, so essen sie, so schlafen sie. Ja, sagen wir, das können wir mal ausprobieren, oder? Das ist was Neues, das haben wir noch nie gehört, das machen wir jetzt einmal. Ja? Und dann gehst du auf deine Heldenreise. Die Heldenreise, dieses große Modell, in der alle Mythen dieser Welt seit Anbeginn des denkenden, erzählenden Menschen gebaut sind in diesen 17 Stationen. Ich habe die mal heruntergebrochen auf sieben und jetzt auf drei Stationen plus einer vierten, auf das ABC plus D Modell. Also wenn du dir das merkst, dann weißt du schon wahnsinnig viel. So geht jede Heldenreise, so geht jede Veränderung oder die neue Option. So kommt man aus der Komfortzone raus zu neuem Ziel. ABC plus D. Kann man sich ganz einfach merken. A, Aufbruch, B, Bewährung, C, Comeback. Aber wer A, B, C sagt, muss auch D sagen. Disruption. Das ist dann, geht es wieder von vorne los. Also Aufbruch. Jemand bricht auf, etwas bricht auf, jemand bricht etwas auf, weil der Schmerz so groß ist, dass das Verharren im Schmerz schlimmer ist als die Angst vor dem, was im Unbekannten passiert. Bricht auf in eine neue Welt, eine neue Phase bricht an. Das kennen wir auch von den Initiationsriten, die in vielen Religionen und Kulturen, in Vereinen, Studentenverbindungen oder bei neuen Jobs oft auch passieren. Nicht? Das sind die Aufnahmerituale. Man tritt über ins Erwachsenenleben zum Beispiel. Man geht in eine neue Stufe der Entwicklung. Man bekommt eine neue Stellung in der Gemeinschaft, raus aus dem Normalen, aus dem Gewohnten. Da muss man dann oft auch eine Mutprobe machen. Manchmal ist es wirklich eine Mutprobe. Eine Bewährungsprobe, eine Feuerprobe, beweisen, du kannst über deinen Schatten springen. Du bist einer so wie wir. Wir haben das alle gemacht, nicht? Oft mit Demütigungen auch verbunden. Das ist das B, die Bewährung. Und das C, das Comeback, die Wiedergeburt. Verwandelt gehst du zurück in deine normale Welt und als Erwachsener zum Beispiel, du kommst als Jugendlicher, als Kind in ein Ritual, wirst verwandelt und kommst als Erwachsener zurück in einer neuen Stellung, in einer Position mit einer neuen Aufgabe, mit einer neuen Verantwortung, dass du dich dort als Erwachsener benimmst, positionierst und dort auch fürs Bessere sorgst, dort auch verwandelst. Nicht? Das ist so der ABCD. Rhythmus, weil dann D, irgendwas ist ja dann wieder neu. Dann geht es wieder von vorne los, so ist das Leben. Immer wieder ein unendlich Zeichen in kaskadischer, arabeskenhaften Verbindung ohne Ende. Aber mit Story kannst du Mit diesem Modell kannst du deine Komfortzone ausweiten. Ausweitung der Komfortzone in 5 Kreisen. Also diese 5 Kreise, die von innen nach außen funktionieren. Innen ist die Komfortzone dein Heimathafen, dann ist sie geschützt von dem nächsten Kreis, dem Ausreden-Airbag. Dann ist der nächste Kreis, in den du eintrittst, die Bewährungsarena. Wenn du die durchschritten hast, kommst du ins Erkenntnisreich und am Schluss in die Comeback-Party-Zone. Und wenn du das weißt, dann weißt du auch, dann hast du ein Modell für dich, wie du dich mit Story-Thinking, ich nenne das Story-Thinking, mit diesem Modell, wie Stories funktionieren, auch selber führen kannst. Denn Story ist auch Führung und jeder führt, am besten sein eigenes Leben oder du wirst geführt oder du bleibst eben in deiner Komfortzone vergiftet sitzen. Wenn du das hast, dann hast du eine sehr gute Methodik an der Hand, wie du alles bewegen kannst. Dein Team, dich selber natürlich zuerst, dein Unternehmen, deine Pläne verwirklichen. Also der Heimathafen, das ist dort, wo es bequem und gemütlich ist. Nicht? Wenn man Ostbank-Kurte würde sagen, gemütlich alt und blat werden. Da gibt es kein Risiko, da gibt es auch keine Erneuerung. Da ist der Hedonismus zu Hause. Da werden wir von außen genährt. Nicht? Da ist no story, no glory. Sorry. Aber irgendwann schlägt dort auch die Pain ein, die Sehnsucht entzündet sich, weil du dir wünschst, etwas Schöpferisches zu tun, weil du der Drang so groß wird, das hat nicht einmal die Schule verhindern können, dass du jetzt, du willst wachsen, was lernen und nicht nur was Informationen aufziehen, sondern was lernen. Du willst in Beziehung treten, du willst Bedeutung, Relevanz und damit Selbstwert bekommen. Es passiert so ein Inciting Incident, der Slam. Ich werde verlassen zum Beispiel. Oder eine Krankheit ist das oft auch nicht. Viele Menschen verändern ihr Leben in vielen Dimensionen, weil sie in einer Krankheitssituation einen Slam bekommen. Eine Bedrohung, ne? Ich weiß nicht, du, ein Einbrecher, du wirst entführt oder was auch immer, nicht? Du verlierst den Job. Ein Meteor schlägt ein. Weit und breit ist weder Bruce Willis noch Liam Hemsworth zu sehen. Also was ist das für eine Welt? Nicht? Was ist das für eine Komfortzone, wo Bruce Willis nicht herumlungert? Du hast dann einen Beweggrund, jeden Beweggrund, dich zu bewegen. Aber dann bläst sich der Ausreden-Airbag auf mit einem lauten Knall. Und der ist gefüllt nicht nur mit heißer Luft, sondern auch mit den Normen von außen, mit den Erwartungen der anderen, mit Angst in allen Varianten, über die wir ja vorher schon eine Litanei heruntergekurbelt haben. Da werden wir von Emotionen gesteuert und diktiert und verwirrt. Da ist die Wut zu Hause. Da ist das der sogenannte Refusal of the Call, die Verweigerung des Rufs. Nicht wenn, Luke Skywalker in Star Wars sagt, hey, du komm, wir brauchen dich. Und er sagt, nein, ich bin da auf meinem Bauernhof und ich kann das nicht und so weiter. Das traue ich mir nicht zu. Das traut man mir nicht zu. Was eigentlich ein Spiegel ist von, das traut man mir nicht zu, ich traue es mir selbst nicht zu. Genauso wie die Leute oft sagen, das kannst du nicht und meinen, ich kann es nicht. Du könntest das ja, und wenn es ich nicht kann, kannst du es auch nicht können. Ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich habe zu viel Arbeit. Ja, das sind alles diese Luftblasen, die dann Airbag, den Angst-Airbag aufblasen. Oder man sagt, das ist ja alles nicht so schlimm, ist ja nur ein Meteorit, nicht? Das haut ja nur die ganze Welt entzwei. Oder das Jammern ist ja dann dort auch, nicht? Jammern. Das ist ja, Jammern ist ja wie Tod, nur vorher. Die Ignoranz, die sitzt da drinnen. Das berühmte passt schon. Es passt schon. Es passt natürlich nicht, aber es ist uns halt scheißegal. Der innere Schweinehund hockt da auch noch einmal. Der übersiedelt von der Komfortzone mit in den Airbag hinein. Der schaut er dich dann an. Dann ist das berühmte Irgendwann und das Vielleicht, also das Nie und Nein der Feiglinge. Und dann gibt's noch das böse Aberkadabra. Das Aberkadabra, das Zauberwort, mit dem man alles kleiner macht. Das ist so, jemand kommt mit einer großen Idee und mit einem großen Plan und dann hört man als erstes Aber und dann wieder Aber, Aber, Aber. Und das ist wie bei diesen russischen Püppchen, es wird immer kleiner, bis irgendwann so eine kleine ist, dass man mit freiem Auge gar nicht mehr sehen kann. Aberkadabra, das böse Zauberwort. Ja. Aber wenn man diesen Airbag irgendwann einmal doch auch zum Platzen gebracht hat, trotz allem, da ist man schon ziemlich weit und dann ist man reif für die Bewährungsarena. Weil alles nichts hilft. Die Pain war größer. Nicht? Und in der Bewährungsarena, da passiert dann das, was man auch im Drehbuchschreiben oft diesen zweiten Akt, Fun and Games nennt man das, Spiel und Spaß. Ja, natürlich nicht immer Spiel und Spaß ist, im Film ist es immer ein Spiel und Spaß zum Zuschauen, auch wenn jetzt dann die Außerirdischen daher marschieren, die bösen Jungs kommen und die Superwoman sich durchsetzen muss, damit da die Welt gereinigt wird von den Kerlen. Da passieren die Abenteuer. Das ist das, wo wir trainieren. Da machen wir nicht nur 10 Liegestütze, die wir immer können, sondern den 11., der den Muskel wachsen lässt. Da haben wir Spaß und Spiel und Schweiß und Tränen und neue Erlebnisse und neue Anforderungen und neue Fähigkeiten, die sich daraus entwickeln, die du dir selber gar nicht zugetraut hättest. Dann kommen neue Informationen und dann ist auch die Herausforderung, was wir mit denen tun. Das sind die Ablenkungen, die Irrwege, die ewigen Social-Media-Streams, die auf uns einbrechen. Da treffen wir aber auch Verbündete, Mentoren. Und da kommt es dann auch immer wieder zum Dilemma, zu den Entscheidungen, wo es kein richtig und kein falsch gibt, weil die wäre ja einfach, sondern wo es 2 Richtigs und 2 Falschs gibt. Oder leichte Wege, die falsch sind und richtige Wege, die schwierig sind. Und da werden dann unsere Werte gechallenged. Da kommt es dann wirklich drauf an. Da können wir dann zeigen, was wir können. Da heißt es dann, face your biggest fear. Da stehen wir dann plötzlich vor dem Schatz in der Höhle. Und der wird von einem Drachen bewacht. Und den müssen wir bezwingen. Denn die Höhle und dieser Schatz, die sind der Eingang zum Erkenntnisreich. Wenn wir dort hineinkommen, dann ist unser Weg erkenntnisreich. Dann lernen und wachsen wir. Dann erkennen wir nämlich, dass die Höhle mit dem Schatz von dem Drachen bewacht etwas anderes ist. Der Drache ist nämlich tatsächlich ein Spiegel meiner größten Angst. Und dieser Schatz ist mein Purpose, mein Anliegen. Und du verstehst, das muss ich hinein. Da muss ich hinein, das muss ich gewinnen. Da ist dieses Warum drinnen, das ist dieses Why, wo die meisten übersehen, dieses Finde dein Warum, dass dieses Warum 2 starke, nahrhafte Wurzeläste hat. Und das ist das Erkennen, dass das Warum alleine hohl bleibt, wenn es nicht über das Wofür und das Für wen die Nährkraft bekommt. Und wenn du das erkennst, dann kannst du den Drachen besiegen, der du selber bist, mit deiner großen Angst, also mit dem, was Rocky ja auch besiegt hat. Hat er nicht Apollo Creed besiegt, sondern sich selber und sein geringes Selbstwertgefühl. Und da verdichten sich dann das Erlebnis und das Erkenntnis, die Erkenntnis zu Erfahrung. Und die kannst du teilen. Da entsteht dann deine Souveränität. Da lässt du dann gehen, was nicht zu dir gehört. Erlebnis und Erkenntnis zu Erfahrung verdichtet. Das ist das besondere Geschenk, das du mitnimmst in deine alte Welt, wo die Comeback-Party steigt. Das Happy End, das eigentlich kein Happy End ist, sondern ein gemäßes Ende. Es muss ja nicht immer glücklich sein, dass wir dann uns in den Armen liegen und in einem unendlichen Kuss in die Abendröte hineinsinken, wie Meg Ryan und Tom Hanks in weiß nicht welchem Film, wahrscheinlich in keinem, sondern das gemäße Ende, wie es Aristoteles in der Poetik beschreibt, also das, wo wir dann ein zufriedenstellendes Ergebnis haben und eine anwendbare Erkenntnis. Und dann können wir zurückgehen mit unserem Erfahrungsschatz und den dort zum Leuchten bringen und diese Strahlkraft weitet die Komfortzone aus. Ausnahmsweise ist größer einmal besser. Dort wird durch dieses Strahlen unsere Pain ausgelöscht. Da ist dann die Sehnsucht gestillt. Da können wir dann das tun, was uns wirklich erfüllt, nämlich mit anderen teilen diese Erfahrung. Da können wir dann selbst ein Mentor sein. Da werden wir selbst zu Verbündeten, zu Gefährten. Und können sagen, hey, schau her, ich war in der Situation, in der du jetzt bist. Hier ist meine Erfahrung, das habe ich gelernt, das schenke ich dir. Dort können wir das tun, was uns erfüllt, nämlich dienen, der Gemeinschaft helfen. Es muss gar nicht so uneigennützig sein, wie das jetzt klingt. Das kann auch ein Beruf sein, für den man bezahlt wird. Aber da kann man etwas tun, was Nutzen schafft, wo man Empathie gewinnt und zeigt, mitfühlen, Hoffnung geben, Dankbarkeit. Das wird von innen genährt. Das ist das eudaimonische Glück. Aber irgendwas ist ja immer, nicht? Irgendwas ist ja immer und dann kommt dieses, dann geht's wieder weiter. Wir wollen ja Teil von etwas Größerem sein und das Nächste ist dann wieder etwas Größeres, wo wir etwas beitragen können und Teil von etwas Größerem sein und wieder wachsen können und lernen können, etwas erschaffen können, nützlich sein können. Und dann gehen unsere Irrfahrten wieder los, wie bei Odysseus, der 10 Jahre im Krieg in Troja war und dann 10 Jahre Irrfahrten gemacht hat, bis er endlich nach Hause gekommen ist mit diesen unendlich schwierigen Abenteuern und Bewährungsproben. Und kaum ist er zu Hause, bricht er wieder auf, weil eben sein Auftrag irgendwo anders wieder gerufen hat. Das ist seine Bestimmung gewesen. Die Komfortzone ist nicht der dichtest besiedelte Ort, sondern der ist zu dicht besiedelt. Drum heißt die Komfortzone auch Komfortzone. Komfort. Und das, was du dazu brauchst, ist Mut. Mut heißt nicht keine Angst haben, sondern Mut ist das, was John Wayne sagt. Courage is being scared to shit and settling up anyway. Man kann es auch mit dem großen Stoiker Clint Eastwood halten und sagen, wir reiten in die Stadt, der Rest ergibt sich. In jedem Fall steht am Anfang ein Aufbruch. Brich deine Komfortzone auf mit deiner Story. Die Welt braucht gerade heute, in dieser Zeit des Umbruchs, Menschen, die mit ihrer Story andere positiv begeistern, Bewegung in die Menschen und Menschen in Bewegung bringen, die einen Bliss, eine Glückseligkeit, ein Anliegen haben, das uns zieht. Die Hoffnung, dass morgen eine bessere, schönere Welt möglich ist. Denn die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sie lebt zuerst. Dafür brauchen wir wertvolle Stories, für die es sich lohnt, die Komfortzone zu verlassen mit Commitment. Commitment. So machen uns Stories stark, als Menschen, als Teams, als Gesellschaft. Weil unsere Komfortzone dadurch immer wieder weiter wächst. Und irgendwann dann Jahresringe wie von einem 1000-jährigen Lebensbaum hat und letztlich unsterblich ist, weil sie in ihrer Wirkung und in ihrer Wahrheit weiter wächst in die nächsten Generationen hinein. Darum ist die Ausweitung unserer Komfortzone das, was Story tun kann, unsere Story tun kann. Ich sag dir, danke für alles, was du außerhalb deiner Komfortzone tust. Danke, dass du hier bei mir warst in den vergangenen Minuten. Oder ich bei dir, mir es in deinem Ohr unbequem machen durfte und es dir ein wenig unbequem machen durfte, hoffentlich. Und wenn du das teilst, freue ich mich, wenn du meine Kontakte teilst über Social Media, wenn du meinen Newsletter abonnierst, freue ich mich, denn das ist das, wo halt dann die Wirkung entsteht. Und das ist meine Story. Das ist meine Komfortzone, die ich irgendwann einmal ausgeweitet habe. Und wenn du denkst, was hält mich da wach, dann will ich dir die Worte ans Herz legen, die meine Großmutter, die alte Story to that, John Wayne, nach einer langen Nacht mit ihrem feuerroten Lippenstift auf den Badezimmerspiegel schrieb. No story. No glory.